Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch II Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Klima und Nachhaltigkeit. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Aus. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit. Wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach, auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit, Radio wie früher, ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel Fußball, der Ball ist rund. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder, ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter www.medhoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
Wir haben gerade den Rücktritt von Malu Dreyer mitbekommen und ihre letzten Jahre der Amtszeit dieser ja gerade auch in der Pflege sehr aktiven Politikerin waren ja dann auch überschattet von der A-Katastrophe. Und wir müssen daraus lernen, das hat sie ja dann auch nochmal betont, dass wir uns auf solche herausfordernden Katastrophen und Hochwasserereignisse oder sonstigen Umweltherausforderungen besser einstellen müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und dies auch und gerade mit Blick auf vulnerable Gruppen, auf Menschen mit Demenz, auf pflegeangewiesene Menschen. Und das tun wir viel zu wenig. Wir wissen bei Stromausfall gar nicht, wo die Menschen leben, die möglicherweise auch auf eine entsprechende Versorgung existenziell, essentiell angewiesen sind. Wir haben kaum vernünftige Evakuierungspläne für Einrichtungen, für Wohngemeinschaften oder auch für Pflegeheime. Und das ist sicherlich eine der Herausforderungen und eine der großen Aufgaben, dass wir solche sich zuspitzenden Umweltereignisse nicht nur als Schicksal hinnehmen, sondern uns, wie es andere Länder deutlich besser tun, uns auch vorsorgend gegenüber ihnen verhalten. Das ist ein Aspekt, den wir wirklich ernst nehmen müssen. Und wenn wir uns anschauen, wie man in ambulanten Diensten, wie man in Heimen, wie man in Krankenhäusern auf solche Katastrophenfälle vorbereitet ist, das schafft nicht nur Vertrauen, auch wenn das Thema nach dem A-Hochwasser nach der Katastrophe dort etwas präsenter geworden ist, aber noch nicht in einer Weise, die wirklich Zuversicht stiftet, dass für mich dann auch unter solchen Extrembedingungen einmal gesorgt sein wird. Das ist vielleicht jetzt ein etwas dramatischer Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit, aber wir können ja die Augen nicht zumachen vor dem, was uns jetzt immer deutlicher wird, dass wir mit diesen Extremwetterereignissen rechnen müssen und auf sie müssen wir uns einstellen, gerade mit Blick auf die, die sich dann nicht selbst helfen können, die nicht über die Mobilität verfügen, die man braucht, um sich da gegebenenfalls auch selber zu schützen.
Professor Dr. Thomas Klee ist Sozial- und Rechtswissenschaftler und ausgewiesener Sozialexperte. Er setzt sich als Autor und in unterschiedlichsten Gremien für die Rechte von Menschen mit Demenz ein und dafür, dass die schwächeren Gruppen in unserer Gesellschaft nicht vergessen werden.
Wir haben einen insgesamt sehr defensiven Umgang mit den vulnerablen Seiten unseres eigenen Lebens. Wir gehen auch nicht gerade sehr offensiv mit dem um, was uns da einmal blühen könnte unter Bedingungen hohen Alters, von Pflegebedürftigkeit oder von Demenz. Das wird gerne verdrängt. Die Gesellschaft hat insgesamt und das schon seit Jahrtausenden ein hochambivalentes Verhältnis zum Thema Alter und Gebrechlichkeit. Und das sehen wir ja auch heute. Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens. Wir wissen, dass wir uns mit demografischen Transformationen auseinanderzusetzen haben. Und wir tun gerade so, als würde das alles nicht stattfinden.
Das gilt auch spürbar beim Klimawandel. In dieser Sendung wollen wir notwendige Maßnahmen identifizieren, Leuchtturmprojekte vorstellen und Tipps geben, was zum Beispiel angesichts von Hitzeperioden ganz praktisch getan werden kann, damit alte Menschen und Menschen mit Demenz diese gut überstehen. Für Professor Klee eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Chance.
Und zunächst müssen wir die Aufmerksamkeit in der gesamten Gesellschaft auf das Thema Alter, auf das Thema Demenz lenken, stärker sensibilisieren und das Thema, wie gehen wir mit Menschen mit Demenz um und ihren An- und Zugehörigen nicht zu sehr als ein Versorgungsthema begreifen, sondern als ein Thema, das uns als gesamte Gesellschaft anspricht und dass wir eben nicht nur als eine sektorale Verantwortung der Pflege und der gesundheitlichen Versorgung sehen, sondern als Teil unserer Stadtplanung, unserer stadtgesellschaftlichen Aktivitäten oder im ländlichen Bereich eben auch als ein Teil unserer Regionalplanung. Wir haben die Lebensbedingungen und auch die Risiken von vulnerablen Gruppen stärker in den Blick zu nehmen. Und das hat sehr viel zu tun mit einer hohen Sensibilität für die Bedingungen guten Lebens, zu denen eben auch ein aktiver Umgang mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen gehört.
Dazu gehören Hitzeperioden. Manfred Fiedler arbeitet an der Universität Witten-Herdecke im Bereich der multiprofessionellen Versorgung von Menschen mit Demenz und chronischen Einschränkungen. Der Diplom-Sozialwissenschaftler hat vorher 30 Jahre im Gesundheitsmanagement gearbeitet, zum Schluss als Geschäftsführer eines Krankenhauses. Mit ihm definieren wir erstmal Hitze. Anhand des sogenannten Klimamichels.
Das ist das Modell des Deutschen Wetterdienstes. Der hat ein Modell entwickelt, wonach man eben eine eher gefühlte Hitze definiert, wobei dann eben nicht allein die Temperatur ausschlaggebend ist, sondern zum Beispiel eben auch die Luftfeuchtigkeit oder aber auch, und das eben nach regionalen Bedingungen, zum Beispiel der Windchill, das heißt also Wind kühlt gegebenenfalls ab. Wenn ich also zum Beispiel in einer Frischluftschneise lebe und wohne, dann habe ich eine gefühlt niedrigere Temperatur, als wenn ich zum Beispiel mit stehender Hitze habe, die eben nicht durch Wind abgekühlt wird. Und gleichzeitig dann eben hohe Luftfeuchtigkeit. Dann können niedrige Temperaturen bei 30 Grad Außentemperatur schon empfindliche Temperaturen sein oder kritische Temperaturen. Und hinzu kommt dann auch noch bei älteren Menschen, dass eben grundsätzlich man von 2 Grad niedrigeren Temperaturen ausgeht als bei Menschen mit etwa 40 Jahren. Bei einem Menschen über 70 Jahren eben ist es 2 Grad niedriger.
Von einer Hitzeperiode spricht man in Deutschland in der Regel, wenn Hitze mindestens 5 Tage anhält.
In der allgemeinen Regel geht man davon aus, dass Menschen von über 75 Jahren per se gefährdet sind, unabhängig von einer sonstigen kritischen oder chronischen Einschränkung. Dann gibt es eben die Menschen, die besondere kognitive, aber auch körperliche Grundprobleme haben. Also nehmen wir mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind besonders gefährdende Erkrankungen. Das heißt, Menschen, die schon Dispositionen haben in Hinsicht auf Hitze, die beispielsweise Bluthochdruck haben, die auch schon Einschränkungen beispielsweise in der Durchblutung haben, die Einschränkungen haben im Bereich von Herzklappen oder auch Herzgefäßen. Das sind schon beispielsweise besonders gefährdete Personen. Weiter sind natürlich Menschen mit kognitiven Einschränkungen, beispielsweise Menschen mit Demenz, besonders gefährdet, weil Menschen mit Demenz häufig zweierlei Gefährdungen haben. Die erste Gefährdung ist, dass sie gar nicht realisieren, wie viel sie beispielsweise trinken, dass sie auch nicht in der Lage sind, möglicherweise Veränderungen durch Hitze wahrzunehmen oder zu äußern und dementsprechend in einen zusätzlichen Verwirrtheitszustand kommen. Des Weiteren sind für äußere Personen, zum Beispiel Angehörige, nicht immer zu erkennen, ob Einschränkungen jetzt hitzebedingt sind, ernährungsbedingt sind, Dehydration darstellen oder andere Gefährdungen.
Ganz wichtige Ansprechpartner für Menschen, die während Hitzeperioden gefährdet sind, sind die Hausärzte. Mancher Medikamentenplan muss bei Hitze vielleicht etwas verändert werden. Herr Fiedler rät dazu, schon im Frühjahr mit dem Hausarzt oder der Hausärztin zu sprechen.
Sind hier Gefährdungen? Müssen Medikamentationen abgesetzt werden, temporär in Hitzeperioden? Oder müssen sie zumindest reduziert werden oder angepasst werden? Es gibt auch Medikamente, bei denen die Wirkungen während der Hitzeperiode durch die Hitze anders sind. Das heißt also, sie verändern ihre Wirkung. Und auch hier muss man Medikamente in Hitzeperioden anpassen in Hinsicht auf die Gabe. Und das wissen meistens die Ärztinnen durchaus. Sie werden nicht auf den Patienten präventiv zugehen können, sondern wahrscheinlich muss man es vorher mit ihnen besprechen.
Angehörige und Pflegekräfte sollten darauf achten, dass Menschen nicht dehydrieren und auch für Abkühlung von außen sorgen. Zum Beispiel durch das Besprühen mit Wasser.
Jetzt kommt da wiederum das Problem bei Menschen mit Demenz dazu, dass man hier auch eine Vertrauensbasis haben muss, dass das nicht unbedingt, wie man so schön sagt, akzeptiert wird von vornherein, sondern man muss sich spielerisch heranrobben und mit den betroffenen Personen auch tatsächlich eine Beziehung herstellen, dass sie nicht darauf negativ reagieren. Das heißt, mit entsprechenden affektiven Verhalten reagieren und sich quasi gegen die Besprühung wehren. Weil das ist schon wichtig, dass sie es annehmen und dass das in einem spielerischen Zustand auch als angenehm empfunden wird.
Vielleicht kann man dazu noch eine direkte oder indirekte Ventilation nehmen, je nachdem, wie die Menschen es mögen. Und wenn das nicht hilft oder wenn Personen alleine sind, sollten Kommunen Angebote machen.
Das wären zum Beispiel in Hitzeperioden Menschen tagsüber in Räumlichkeiten unterzubringen, die eben für sie angenehm sind, in denen sie auch gekühlt werden, in spezielle Räumlichkeiten, die eben tatsächlich ventiliert sind und wo wir eben die Gefährdung herabsenken können. Das Zweite ist auch zu erkennen, dass es zum Beispiel Quartiere oder auch Häuser und Räumlichkeiten gibt, bei denen die Nachtabkühlung nicht funktioniert. Und auch hier müssen wir Lösungen entwickeln, die sehr, sehr individualisiert sind. Also beispielsweise, wenn Sie in der Innenstadt wohnen, gibt es eben sogenannte Hitzeglocken. Wir haben Tagestemperaturen über 35 Grad, die aber in dem entsprechend betroffenen Viertel nur auf 30 Grad abkühlen. Hauswände strahlen die Temperaturen in der Nacht ab und dann steigt die Temperatur zwar über die Häuser hinweg ab, aber sie sinkt zwischen den Häusern nicht auf unter 30 Grad. Und auch hier müssen wir Lösungen schaffen, dass wir temporär diese Personen nicht nur tagsüber, sondern auch über die Hitzeperiode selbst hinweg so lange in anderen Räumlichkeiten unterbringen.
Alles Themen für Hitzeschutzpläne, die in der Regel von den Kommunen aufgelegt werden. Dass darin das gesamte Netzwerk vor Ort mitgedacht und beteiligt wird, ist für Herrn Fiedler essentiell.
Dass beispielsweise auch im Vorfeld die medizinischen und pflegerischen Akteurinnen beteiligt werden, das sollten Hitzeschutzpläne entsprechend beinhalten. Das heißt also Pflegedienste mit den städtischen Gesundheitsämtern beispielsweise kooperieren. Arztnetzwerke, insbesondere Hausärztinnen-Netzwerke sollten hier entsprechend einbezogen werden. Und Alarmierungsplanung sollte mit den Hitzeschutzplänen insoweit verbunden werden, dass man weiß, ab einer bestimmten von DWD festgestellten Temperatur für die Region, teilweise auch nur für das Quartier, dann sollte ein entsprechender Aktionsplan ablaufen, wo man weiß, jetzt müssen wir die Bevölkerung, insbesondere die gefährdete Bevölkerung, warnen, dass sie sich entsprechend vorbereitet.
Remigius Ratzki ist Gesundheits- und Krankenpfleger mit Schwerpunkt Demenz, hat Therapie- und Pflegewissenschaften studiert und engagiert sich bei Health for Future. Er nennt exemplarisch den Hitzeschutzplan in Hagen, der ihn richtig begeistert.
Weil das wirklich ein vernetztes Projekt ist mit sehr engagierten Menschen. Hitzeschutz ist Schutz der älteren Bevölkerung, weil die da wirklich sehr durch Erkrankungen und durch das Alter. Sie sind da wirklich sehr vulnerabel, sie sind dafür anfällig. Gleichzeitig geht es eben darum, dass diese Menschen gute Lebensqualität noch haben. Das bedeutet, wie gestalte ich die Stadt, dass es irgendwo möglich ist, zum Beispiel Wasser nachzufüllen? Oder wie sage ich den Menschen, wo habe ich eine kleine Ecke, wo ich mich abkühlen kann? Dass zum Beispiel eine Kirche anbietet, es ist Großstadt. Die älteren Menschen haben auch Wohnungen in sogenannten Hitzeinseln, wo es besonders heiß ist. es zu sagen, wunderbar, da und da wird angeboten, geht mal hin, kühlt euch für Viertelstunde ab, damit diese Erschöpfung wieder klein bisschen vorgebeugt wird. Bedeutet letztendlich Hitzeschutz. Es ist Schutz der älteren Bevölkerung. Alles, was gemacht wird, nicht nur eigentlich aller Bevölkerung.
Auch kleine Dinge können einen Unterschied machen. Aber alles sollte gut erklärt werden. Dann ziehen Menschen seiner Erfahrung nach auch mit. Fangen wir mal mit der Ernährung an.
Früher hieß es immer eine schöne, deftige Mahlzeit. Das Problem ist, gerade bei so einer deftigen Mahlzeit, ich gönne die jede Person. Das Problem bei der Hitze mit so einer deftigen Mahlzeit ist, diese zu verdauen. Das ist für unseren Organismus eine zusätzliche Schwierigkeit. Und da ist es eben Empfehlung, eher öfter vielleicht leichtere Mahlzeiten einzunehmen, damit wir unseren Organismus nicht zusätzlich überfordern. Denn Hitze fordert unseren Organismus sowieso schon bis auf Äußerste. Ein bisschen Wassermelone, Joghurt, das sind auch Sachen, die auch schmecken. Und falls es sozusagen was anderes sein soll, dann kann man die Mahlzeiten verteilen. Das bedeutet öfter kleinere Portionen eben in diesem Sinne. Darauf achten, zusammen mit der Hausärztin, mit dem Hausarzt, wie das aussieht mit dem Trinken, ob da nicht zusätzlich. Man sagt bei der Hitze Pi mal Daumen, das soll auf jeden Fall extra, sagen wir halber Liter, getrunken werden, aber das muss natürlich auch mit dem Hausarzt und der Hausärztin abgesprochen werden, wegen verschiedener anderer Erkrankungen. Also letztendlich, es geht darum, nicht den Leuten was vorzuschreiben, sondern den Leuten erklären, warum gerade zu der Zeit, wo es heiß ist, einiges anders laufen muss. Warum es keinen Spaziergang mitten am Tag oder um 15 Uhr gibt, sondern der Spaziergang vielleicht ein bisschen später passiert. Warum gelüftet wird erst um 1 Uhr in der Nacht oder vielleicht sogar noch später, je nachdem, wie versiegelt die Flächen sind. Ja, also das ist eigentlich die erste Maßnahme. Und auch in den Hitzeaktionsplänen wird die auch so vermittelt. Es geht darum, Menschen zu sensibilisieren, was es eigentlich für uns alle bedeutet, dass es eben heiß ist.
Ein zweiter Aspekt beim Thema Klima ist natürlich die Nachhaltigkeit in der Pflege. Und hier sind alle gefragt, im Großen und im Kleinen.
Es wird zwar immer gesagt, dass auf der individuellen Ebene wenig möglich ist. Das stimmt allerdings so nicht, weil jeder von uns hat gewisse Ideen und kann niedrigschwellig etwas erreichen, was eine nachhaltige Verbesserung ist. Und da wollte ich niedrigschwelligen Beispiel zum Thema Müllvermeidung aus unseren Klinik nennen. Denn letztendlich im Krankenhauswesen wird 4,8 Millionen Tonnen Müll produziert. Einwegplastik, Essensreste und so weiter. Da möchte ich von meiner Kollegin Christa Enderling eben erzählen, die im Rahmen des Expertenstandards Kontinenzförderung sich eigentlich die Hilfsmittel angeschaut hat. Bei Inkontinenz ist das öfter so, dass man solche Pens eben kauft. Die sind nicht unbedingt billig. Gleichzeitig durch die Anteile vom Kunststoff kann es eben vor allem in der Hitze zu Hitzestau kommen. Sie hat sich das angeschaut und dann hat sie die Einmalartikel auf spezielle Häschen, die eben gewaschen werden können, die mehrfach genutzt werden können, gewechselt. Und in diese Häschen kommen eben Vorlagen. Und es ist wirklich so, wie es sein sollte. Ökonomisch bringen diese mehrfach nutzbaren Häschen sogar Vorteile. Wenn man das hochrechnet, ist das sogar billiger. Ökologisch, dadurch, dass es mehrfach genutzt wird, ist es auf jeden Fall besser und es gibt gesundheitliche Vorteile für den Patienten, denn letztendlich bei Hitze auch in diesem Bereich wird geschwitzt. und da steht eine Hauptfalte auf der anderen. Da kann sich Pilz bilden wegen der Feuchte oder eben Mazeration. Und so ist es viel physiologischer, wie man da so schön sagt. Kleinteilig denken oder ganz einfach daran denken, dass die ganzen Computermonitore ausgeschaltet werden, damit die keine Restwärme produzieren. Instant Buy gibt es noch eine Restwärme. Solche niedrigschwelligen Möglichkeiten oder eben Leasing vom Fahrrädern, vom E-Bikes anregen. Das ist etwas, was möglich ist. Zum anderen, auf der individuellen Ebene gibt es andere Möglichkeiten, sich eben zusammenzuschließen in Verbänden, in Wurzelbewegungen. Health for Future ist für jede Person dankbar, die eben zu uns kommen würde. Je mehr Personen, desto mehr gute Ideen. Das ist das eine. Zum anderen, was wichtig ist, dass man sich in den Verbänden zusammenschließt, damit man das eigene Wissen auch erweitern kann.
Im Kleinen, in der Pflege zu Hause zum Beispiel, kann man eigentlich ähnliche Prozesse umsetzen, dass man in der Nutzung von Pflegematerialien einfach einen bewussten Umgang macht und nicht jede Verpackung aufreißt, wenn man sie gerade nicht braucht, oder auch hier schaut, wo gerade Emissionen entstehen. Also das kann man auch mit einem Laienauge eigentlich ganz gut machen, dass man immer mal das Licht ausschaltet, wenn man das nicht braucht, oder auch im Verpflegungsbereich einfach bedarfsgerecht die Ernährung gestaltet und schaut, wie viel isst eigentlich meine angehörige Person oder die zu pflegende Person, und hier dann gar nicht so viele Potenziale verschwendet, indem man zu viel Speise ausgibt.
Das ist Antonia Albrecht. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit beim AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt. Sie hat Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung studiert und war einige Jahre als Klimaaktivistin unterwegs. Sie stellt uns das Projekt Klimafreundlich Pflegen des Bundesverbandes der AWO vor, an dem 5 Regionalstellen beteiligt waren.
2016 hat sich die AWO-Bundeskonferenz auch zu den Pariser Klimaabkommen bekannt und damit dem Ziel, dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Zum einen fordert die Arbeiterwohlfahrt eben das konsequente Handeln von der Politik, aber hat auch eine Selbstverpflichtung auferlegt, um die 18.000 Einrichtungen und auch Dienste der AWO noch vor dem Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Und da war es dann wichtig, das mit einem Modellprojekt erstmal in die Tat umzusetzen und zu gucken, wie kann man das in einem unserer größten Felder der Seniorenpflege, der Altenpflege schon mal umsetzen. Und dadurch kam dann das Projekt Klimafreundlich Pflegen zustande und ist 2018 gestartet. Das war gefördert über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und sollte relativ ganzheitlich und systematisch aufgestellt werden, mit dem Fokus, Klimaschutzmaßnahmen in der stationären Pflege zu erproben.
Auf der Webseite finden Sie ganz viele Ideen, die im Projektzeitraum gesammelt wurden, auch wieder im Großen wie im Kleinen. Ideen, die zum Nachmachen anregen. Den Link setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Um klimaneutral zu werden, müssten 87% der Emissionen in der stationären Pflege eingespart werden.
Das wären pro Pflegeplatz, also pro Person, die in einem Seniorenzentrum betreut wird, im Jahr nur der Ausstoß von einer Tonne CO2. Und zu Beginn des Projektes waren die durchschnittlichen Emissionen pro Pflegeplatz bei 7 bis 8 Tonnen. Also es ist schon auch eine deutliche Reduktion, die wir anstreben.
Zu Beginn des Projektes wurden in den beteiligten Einrichtungen die CO2-Fußabdrücke erhoben, um zu erkennen, wo die meisten Einsparmöglichkeiten liegen.
Tatsächlich hat sich ergeben, dass teilweise 50% der Emissionen im Verpflegungsbereich der Pflegeheime entstehen, also der Ernährung, die Verpflegung der Bewohnerinnen, da die ja oft sehr fleischhaltig ist und auch generell sehr, sehr viele Speiseabfälle entstehen. Und da kann man auch große Potenziale ausschöpfen, um hier die Emissionen zu reduzieren.
Wir haben es hauptsächlich mit einer Generation zu tun, für die das Stück Fleisch ein ganz wichtiger Bestandteil einer Mahlzeit ist. Das sollte natürlich nicht verboten werden.
Aber es gibt auch schon echt gute Ansätze, dass man, also aus der Gesundheitsförderung gibt es ja diesen Begriff des Nudgings, also positives Anstupsen der Alternative, also dass man die vegetarischen Gerichte vielleicht auch gar nicht als vegetarisch bezeichnet, weil für viele Menschen ist der Begriff ein bisschen verbrannt. Aber gerade die Generation hat ja auch vertraute vegetarische Gerichte. Also zum Beispiel mögen unsere Bewohnerinnen total gerne Spinat mit Kartoffeln und Ei oder auch einfach mal einen Linseneintopf, Grießbrei. Die Wahlfreiheit ist natürlich immer total wichtig. Also wir wollen unseren Bewohnerinnen nichts aufsetzen und deswegen ist ganz wichtig, dass man auch zwei Menülinien zum Beispiel anbietet, also eine fleischlose und eine Vollkost zum Beispiel. Und ja, das Wichtige ist natürlich auch, die Gesundheit zu fördern. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist da ja jetzt auch schon mit ihrem empfohlenen Fleischanteil zurückgerudert, weil man einfach festgestellt hat, damit die Blutfettwerte auch sich optimieren, dass eigentlich 300 Gramm Fleisch pro Woche ausreichen. Und damit geht eigentlich Gesundheitsförderung und Klimaschutz oft Hand in Hand.
Die Planetary Health Diet ist eine Strategie für eine zugleich gesunde und nachhaltige Ernährung. Sie wurde von einer Kommission von 37 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen und 16 Ländern erarbeitet. Da geht es unter anderem darum, Lebensmittel nicht zu verschwenden, Obst und Gemüse vom Blatt bis zur Wurzel zu verwenden und Fertigprodukte zu vermeiden, also zum Beispiel Schokocreme oder Gemüsebrühe selbst zu machen. Vieles davon kennen heute alte Menschen aus ihrer Kindheit und Jugend und das Konzept kommt an.
Da haben wir zum Beispiel im Landesverband in Schleswig-Holstein von der AWO diesen Speiseplan nach diesem Konzept umgesetzt und das wurde sehr gut angenommen und demzufolge dann auch ja verstetigt in der Mittagsverpflegung beibelassen, weil es den Bewohnerinnen so gut gefällt.
Ein weiterer Baustein ist die Abfallvermeidung. Das beginnt damit, dass man nicht mehr Kleinverpackungen für die Küche besorgt, sondern Großgebinde liefern lässt. Gerade in Pflegeeinrichtungen entsteht sehr viel Müll durch die Verwendung von Einwegmaterialien. Natürlich soll alles hygienisch sein. Das steht außer Frage.
Aber es gibt zunehmend mehr Pilotkonzepte, dass man zum Beispiel Inkontinenzmaterial regional verbrennen kann und daraus Biogas entsteht. Also es gibt solche ersten Ansätze. Das ist halt noch nicht flächendeckend so für die breite Masse. Aber ich glaube, da entsteht ein bisschen Entwicklung. Und ja, früher hat man halt Sachen auch irgendwie sterilisiert, abgekocht, wiederverwendet. Ich vermute, dass der Trend da auch wieder hingeht. Das ist natürlich dann auch zeitlich mit Aufwand verbunden, aber wir haben es ja mal auch geschafft in der Gesellschaft und vielleicht kann man da wieder hinkommen. Aber tatsächlich entsteht der größte Müll durch falsches Trennen von Müll. Also wenn man hier einfach mehr auf bessere Trennung achtet, dann kann man die Materialien der Recyclingwirtschaft auch wieder zuspielen und dann kann man hier auch vor allem eine wirtschaftliche Kosteneinsparung erzielen, weil zum Beispiel Restmüll ja sehr, sehr teuer ist und hier ist einfach auch schon eine große Verringerung möglich durch verbesserte Mülltrennung.
Viel CO2 kann auch durch die Trinkwasserversorgung eingespart werden. Wenn man Leitungswasser ausschenkt und in den Einrichtungen Trinkwasserspender zur Verfügung stellt. Auch Ökostrom und wenn möglich Photovoltaikanlagen auf dem Dach können immens helfen.
Gerade ein Pflegeheim hat eine sehr, sehr gute Verbrauchskurve für die Installation von PV-Anlagen, weil gerade in der Mittagszeit, wo sowieso viel Sonne scheint, ist sehr, sehr viel Stromverbrauch, weil die Großküche dann in Betrieb ist, weil vielleicht die Betten auch gerade gewechselt werden, also die Bettbezüge und dann gewaschen werden. Also gerade tagsüber, wenn viel Sonne scheint, ist der Stromverbrauch sehr hoch.
Bei all dem müssen Leitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Das Projekt setzt auf Schulungen und einen partizipativen Ansatz.
Ja, also es ist vereinzelt typabhängig, inwieweit man auch selber schon die Auswirkungen der Klimakrise begriffen hat. Deswegen ist Grundlage unserer Workshops auch in den Projekten erstmal zu vermitteln, was bedeutet eigentlich die Klimakrise und vor allem, welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das Ganze. Das ist so, weswegen ich auch in dem Feld gerne unterwegs bin, weil das Gesundheitsnarrativ, damit kann man einfach viele Berührungspunkte schaffen, weil es einen selber betrifft. Wenn wir jetzt vom Eisbär reden oder vom Abschmelzen der Polkappen, damit fühlt man sich vielleicht nicht so ganz zugehörig. Aber wenn man sieht, dass auch Hitze uns betrifft und auch das Gesundheitswesen selber einen großen Anteil an Emissionen leistet, dann fühlt man schon mehr die Verantwortung. Und gerade auch in der freien Wohlfahrtspflege ist man ja eher solidarisch unterwegs. Und es ist schon oft, dass die Mitarbeitenden auch gewillt sind, was umzusetzen. Natürlich muss man auch als Regionalkoordination in diesem Projekt Ängste nehmen.
Im besten Fall entsteht so ein positiver Wettbewerb um die besten Ideen und der Eindruck, dass die Welt durch Klimaschutzmaßnahmen ganz konkret ein bisschen besser und schöner wird. Allein wenn ich mir vorstelle, dass auf der Wiese vor einer Einrichtung anstelle eines Rasenmähers ein Schaf blökt, das klimaneutral die Wiese mäht. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner werden natürlich einbezogen, wenn sie das wollen.
Zum Beispiel, wenn eine Einrichtung eine Außenanlage hat mit einem Garten, dann kann man da Hochbeete installieren und mit den Bewohnern zusammen Kräuter pflanzen und die dann auch in der Mittagsverpflegung wieder einsetzen. Und das macht schon auch den Bewohnern viel Freude. Und wir hatten auch ein Beispiel, dass eine regionale Senioreneinrichtung mit der Schule nebenan ein Projekt gemacht hat. Also alt trifft jung und dann haben die zusammen Erdbeeren geerntet und hier einfach ein bisschen Bezug auch zur Natur wieder aufgebaut. Und das sind schon auch Projekte, die sehr, sehr viel Spaß machen, an dem Thema generell mitzuwirken. Und in meinen Augen war das Projekt auch ein schöner Anreiz, um überhaupt mal anzufangen mit dem Thema. Also das kann ich eben empfehlen, einfach mal anzufangen und kreativ zu werden.
Das Projekt setzt gerade bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auf die Lust am Mitmachen und auf Freude. Die Zuständigkeit liegt aber ganz klar bei der Einrichtung.
Natürlich kann man die Verantwortung nicht auf die Bewohnerinnen abwälzen, gerade mit Demenz. Und gerade wenn jetzt eine Bewohnerin in ihrem Zimmer irgendwie den ganzen Tag das Fenster offen hat und rausschauen will und dabei aber die Heizung immer wieder aufgedreht wird, ist es schwer halt zu sensibilisieren und zu erklären, dass das jetzt für die Klimakrise nicht förderlich ist. Aber es gibt die Option, dass man zum Beispiel in solchen Fällen auch Heizungsthermostate installiert, damit, wenn gerade die Temperatur sich absenkt, die Heizung in dem Moment auch ausgeschaltet wird. Also natürlich müssen wir auch gewährleisten, dass unsere Bewohner es warm haben und nicht frieren sollen. Aber wenn man dann auch im Pflegealltag ermöglichen kann, dass die Pflegekräfte immer mal wieder auch in die Zimmer reinschauen, und manchmal muss man ein bisschen hinterherrennen und das ist teilweise schwierig, aber auch wenn die Bewohner in den Gemeinschaftsräumen sind, dass man mal guckt, ob der Fernseher vielleicht auch ausgemacht wurde in den Zimmern. Ja, also es ist doch schon mit mehr Nachsicht auch auf Seiten der Mitarbeiter verbunden.
Wir könnten hier noch lange weitermachen und tolle Beispiele nennen, auch für den Bereich Mobilität. Ich kann Ihnen wirklich nur raten, sich auf der Seite klimafreundlich pflegen zu informieren, sich anregen zu lassen und zu starten, zu Hause oder in einer Einrichtung.
Und es macht auch tatsächlich so viel Freude, weil es einfach jeden Tag eine Abwechslung ist und man ja dazu beiträgt, die größte Krise der Menschheit anzugehen.
Ich hoffe sehr, dass wir Sie mit dieser Sendung für die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit in der Pflege sensibilisieren konnten und Ihnen Lust gemacht haben, Klimaschutz anzugehen. Weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.